5.
Dietrich Schmidt stand am Fenster seines Büros in der Keithstraße, Berlin-Tiergarten. Er hielt eine Tasse in der Hand und schaute mit glasigen Augen in den Hof. Er nahm einen Schluck Kaffee, dann noch einen. Er war sauer. Sein Vorgesetzter, Ernst Wolke, war vor 2 Stunden aufgekreuzt und hatte ihm mitgeteilt, dass die Hermannplatz-Sache wahrscheinlich nach Wiesbaden ginge, zum BKA. Okay, hatte Schmidt gedacht. Jetzt geht's los. Seit 20 Jahren war er hier bei der Mordkommission und er hatte es bis zum Ermittlungsleiter der 6. Abteilung geschafft. Die meiste Zeit seines Lebens hatte er mit Mördern, Totschlägern und den Angehörigen der Opfer verbracht. Und das hatte ihn abgehärtet. Es war ihm inzwischen egal, was er auf den Tisch bekam, solange kein Kind involviert war. Aber bei diesem Fall, bei der Hermannplatz-Sache, war es anders. Um diese Ermittlungen hätte er auch gekämpft, mit allen Mitteln, wenn er nicht ohnehin Bereitschaft gehabt hätte und der Fall ganz regulär bei ihm gelandet wäre. Schmidt hatte den Toten, Vorita, gekannt. Nicht gut, aber gut genug, um ein Bild von ihm zu haben und ihn irgendwie zu mögen. Sie waren sich zum ersten Mal im Landgericht Moabit über den Weg gelaufen, vor Jahren, als Vorita als Zeuge gegen einen 20-jährigen libanesischen Dealer aussagen sollte. Schmidt hatte als stiller Beobachter am Prozess teilgenommen, weil er sich für einen Mann aus dem Umfeld des Dealers interessierte. Der Anwalt des Angeklagten hatte versucht, die Festnahme, die offenbar ein wenig ruppig vonstatten gegangen war, zum eigentlichen Thema der Verhandlungen zu machen. Er redete ohne Unterlass und provozierte Vorita so lange mit ausgestrecktem Zeigefinger, bis dieser aufsprang, einen gewaltigen Satz auf den Anwalt zumachte und brüllte: »Zeig mit deinem verdammten Finger auf den Angeklagten, aber nicht auf mich!« Der Anwalt war so erschrocken zurückgewichen, dass er sich in seine Robe verhedderte, zu Boden fiel und mit dem Kopf gegen ein Tischbein schlug. »Das kommt in die Akten. Dieser Mann ist beherrscht von Gewalt. Der ist gefährlich«, brüllte er, während er sich mühsam aufrappelte. Ehe Vorita irgendetwas antworten konnte, hatten ihn schon 2 Kollegen gepackt und hielten ihn fest. Was erst recht den Eindruck vermittelte, Vorita wollte dem Anwalt an die Wäsche. Das Gericht entschied nach kurzer Beratung, Vorita ohne weitere Befragung zu entlassen. Schmidt hatte ihn dann auf einer Bank vor dem Gerichtssaal wieder getroffen, wo er wie ein trotziger Junge hockte, den man beim Schummeln erwischt hatte. Sie gingen ein Bier trinken und Schmidt, der ein guter Zuhörer war, ließ Vorita erzählen. Er war als 5-Jähriger mit seinen Eltern aus Polen nach Deutschland gekommen. Die Familie war 100-mal umgezogen, von der Stadt aufs Land und wieder zurück, bis der Vater plötzlich verschwunden war. Wahrscheinlich zurück nach Polen. Vorita mogelte sich durch die Schule und zog mit 15 Jahren von zu Hause aus. Er arbeitete zuerst als Botenjunge, dann als Fahrer für einen Zuhälter in Bremen und verdiente dabei nicht schlecht. Bis er sich in eins der Mädchen verliebte und sie da rausholen wollte, was natürlich am Einspruch seines Arbeitgebers scheiterte. Danach schlug er sich mit kleinen Gaunereien durch, knackte Autos, bis er endlich seine wahre Berufung fand. Polizeidienst, Gerechtigkeit. Er sagte, Polizeidienst ist Dienst für die Gesellschaft und damit für uns selbst. Nach dem Reinfall vor Gericht versuchte er, nicht nur sich selbst davon zu überzeugen, sondern Schmidt gleich mit. Das war irgendwie rührend. Vorita meldete sich noch ein paar Mal. Er erzählte Schmidt, dass er gerade versetzt worden war oder dass er jetzt dies oder jenes machte. Sie gingen noch mal ein Bier trinken, aber das, was Vorita suchte oder was Schmidt glaubte, dass er in ihm suchte, konnte er ihm nicht geben. Einen großen Bruder oder Freund, eine starke Persönlichkeit, an der er sich festhalten konnte. Danach war der Kontakt abgebrochen und er hörte lange nichts mehr von Vorita. Bis ihm vor 3 Jahren zu Ohren gekommen war, dass die interne Ermittlung an ihm dran sei. Es ging um Korruptionsvorwürfe, um Amtsmissbrauch und Veruntreuung. Die Vorwürfe waren so massiv, dass Vorita nicht nur mit Suspendierung, sondern mit einer Anklage rechnen musste. Dazu kam es dann aber nicht. Der Engel, der ihn davor bewahrte, war ein Top-Ermittler des BKA, der gerade ein neues Team aufbaute. Hasso Möller. Möller hatte ihn angefordert, mit Unterstützung höchster Stelle zu BKA geholt und Vorita so gerettet. Oder auch nicht. Dass das BKA nun versuchen würde, die Ermittlungen an sich zu reißen, lag auf der Hand. Vorsorglich hatte Schmidt deshalb mit dem leitenden Staatsanwalt gesprochen, der ihm versichert hatte, dass auch er diesen Fall freiwillig niemals abgeben würde. Rechtlich konnte die Berliner Mordkommission ohnehin nicht übergangen werden. Außer der Generalbundesanwalt sah die innere Sicherheit des Landes bedroht und übergab das Ganze der Bundesbehörde. Solange dies nicht geschah, galt das Tatortprinzip. »Selbst wenn wir wollten, könnten wir uns jetzt nicht zurückziehen«, erklärte Schmidt. »Ich habe ja nichts dagegen, wenn das BKA 2 seiner Leute schickt, wir stellen denen hier einen Tisch rein und gut.« »Das war doch ein verdeckter Ermittler von denen, oder?« »Na und?« Wolke stand vor Schmidts Schreibtisch, leicht vornübergebeugt, die Stirn in Falten gezogen und wiegte den Kopf hin und her. Auf Schmidt machte er immer den Eindruck eines etwas farblosen Informatiklehrers. Oder, schlug Schmidt vor, das BKA spricht mit dem Generalbundesanwalt. Das wäre doch das Allerbeste. Machte Wolke. Er hatte den Posten als Chef aller Berliner Mordkommissionen nicht bekommen, weil er sich als energischer Ermittler einen Namen gemacht hatte, sondern weil er den diplomatischen Stil pflegte. Ein Mann der leisen Töne, aber mit Verwaltungserfahrung. Und jetzt stand ihm ein Kompetenzgerangel mit dem Bundeskriminalamt bevor. Wolke schaute unentschlossen aus dem Fenster. Wer ist denn der Staatsanwalt? Kiesmeck. Kiesmeck? Der ist noch recht jung. Was meinen Sie? Das ist ein Guter. Der will den Fall. Wir wollen den Fall auch. Die Rechtslage ist klar. Sagen Sie dem BKA, dass die uns einfach ein paar Männer vorbeischicken sollen. Ich habe wirklich kein Problem damit. Das könnte man natürlich so machen. Die Diskussion zog sich noch weitere 10 Minuten hin, bis Schmidt schließlich sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche zog und etwas tat, was er eigentlich nicht hatte tun wollen. Nur weil er diesen verdammten Fall unbedingt behalten wollte. Wegen Vorita. Und weil sein Chef der Zauderkönig unter den Verwaltungsaffen war. Er reichte Wolke die Visitenkarte samt Privatnummer des Innensenators Erhard Körting. Schmidt kannte Körting eigentlich gar nicht. Die Karte hatte er bei irgendeiner blöden Wette unter Kollegen gewonnen und gelegentlich machten sie ihre Späße damit. Jetzt verfehlte sie ihre Wirkung nicht. Wolke starrte die Pappe an. Sie? Und der Körting? Schmidt hob die Achseln. Über meine Frau. Und dann sind Sie noch hier? Platzte es aus Wolke heraus. Das überspielte er aber schnell mit einem Lächeln und gab Schmidt die Karte zurück. Also gut, schaden kann's ja nicht, ich gebe das so weiter. Mit fehlendem Schritt verließ Wolke den Raum. Aber den Körting lassen Sie erst mal raus, der ist nur für den Notfall, rief Schmidt ihm nach. Längst vergessen, sagte sein Chef und verschwand. Keine 20 Minuten später, ohne Vorwarnung, ohne jeden weiteren Kommentar, stellte Wolke einen Anruf auf Schmidts Apparat durch. Er hörte erst ein schweres Atmen. Dann sagte eine Stimme ohne jeden Dialekt, »Du kennst doch den Körting gar nicht.« Schmidt spürte einen Stock in seinem Rücken und richtete den Oberkörper auf. »Der Vorritter lief unter mir eine verdeckte Ermittlung und jetzt wurde der weggeschossen. Wenn du dir hier auf dessen Kosten einen Namen machen willst, kriegen wir ein Problem. Hörst du mir zu?« Schmidt konnte sich nicht erinnern, wann in den letzten 30 Jahren jemand so von oben herab mit ihm gesprochen hatte. Der Anrufer war jünger als er. »Du meinst, hier gilt das Tatortprinzip?« »Ja, also, hier sind wir zuständig«, sagte Schmidt. Seine Stimme klang nicht so fest, wie er es gerne wollte. »So, dann habe ich das ja richtig verstanden.« »Wie war denn überhaupt Ihr Name?«, fragte Schmidt, obwohl er mittlerweile wusste, dass Hasso Möller dran war. Möller lachte bloß. »Pass auf, wir machen das kurz. Entweder du gehst zu deinem Staatsanwalt und schlägst vor, uns die Ermittlungen zu übertragen, oder wir rotieren ein bisschen. Dann packst du deinen Koffer und kannst noch diese Woche nach geklauten Fahrrädern suchen oder sonst einen Scheiß machen. Dann bist du fertig mit der Mordkommission, hast du mich verstanden?« Rotation bedeutete, dass ein Vorgesetzter zum Wohle eines Beamten dessen Versetzung beschloss. Gegen diese Art der Maßregelung war man machtlos. Schmidt kannte einen Kollegen vom LKA in Brandenburg, einen Familienvater, den sie von Cottbus nach Wittenberge versetzt hatten. »Bist du noch dran, mein Guter?« Das waren 300 Kilometer. Und als besonderes Bonbon hatten sie ihn in die südliche Fahrbereitschaft versetzt, sodass er im Dienst immer in Richtung Heimat unterwegs war. »Ich habe verstanden«, sagte Schmidt. Möller legte auf. Keine Stunde später saßen ihm 3 BKA-Leute gegenüber. Keiner älter als 40, also alle fast noch Grünschnäbel. Aber sie traten mit der Selbstsicherheit von Box-Champions auf. Einer von ihnen kannte er vom Sehen. Es war Murat Genç, ein Türke, der aussah wie ein osmanischer Märchenprinz. Scharfe Falten zogen sich von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln. Grübchen hatten sich gezeigt, als er zur Begrüßung kurz lächelte. Seine Augenringe verrieten, dass er in letzter Zeit kaum geschlafen hatte, trotzdem wirkte er hellwach. Schmidt meinte sich zu erinnern, dass Genç damals bei seinem Freund Prietz angefangen hatte, bevor es mit ihm steil bergauf ging. So eine Karriere sprach sich rum. Eigentlich wie bei Vorita, dachte er. Nur eben andersrum. Der zweite hat es sich als Simon von Ahnen vorgestellt. Ein Bär mit halblangen blonden Haaren, kräftig und schwer, mit weichen, fast kindlichen Gesichtszügen. Wenn er sprach, klang etwas Norddeutsches durch. Der dritte hieß Daniel Richter. Ein unterkühlter Typ mit blasskalter Ausstrahlung. Die Augen blau-grau, die dunklen Haare korrekt gescheitelt. Physisch wirkte er weniger präsent als seine Kollegen, aber das machte er mit seiner Blasiertheit wett. Ein intelligentes Arschloch. »Was ist gelaufen, seit Sie dran sind?«, fragte Murat. »Das ganze stinknormale Programm«, sagte Schmidt. »Soll ich das aufzählen?« »Bitte nicht«, sagte Richter. »Ich bin sicher, dass Sie ein erstklassiger und hochmotivierter Polizist sind.« »Gibt es brauchbare Zeugen?«, fragte von Ahnen. »Da gibt es ein Problem, weil sich alle widersprechen. Deshalb sind wir heute früh noch mit einem Lautsprecherwagen rumgefahren und haben die Hausermittlungen verstärkt.« »Haben Sie die retrograden Verbindungsdaten angefordert?« »Natürlich. Was ist mit einer Pressemitteilung?« »Haben wir vorbereitet, könnte jetzt rausgehen.« »Die geht nicht raus«, sagte Richter. »Hier geht gar nichts mehr raus.« Schmidt lehnte sich zurück, atmete tief durch, verbarg seine Augen hinter den Händen, als müsse er sich sammeln, und sagte zu Richter: »Jetzt habe ich's. Sie erinnern mich an diesen Kindermörder, Gefgen.« Von Ahnen lachte auf. Richter verzog keine Miene. Murat fragte nur: »Was haben wir bis jetzt?« »Was wir haben«, wiederholte Schmidt, »wir haben einen Schuss aus nächster Nähe in den Kopf, vermutlich 9 mm. Wir haben widersprüchliche Zeugenaussagen ohne Täterbeschreibung. Wir können praktisch keine DNA-Spuren sichern. Sieht fast so aus, als ob da jemand mit Desinfektionszeug drüber gegangen ist.« »Ein Kellner aus dem Laden?«, fragte von Ahnen. »In welchem Imbiss wird denn das Möbeljahr desinfiziert?« »Nein. Nach dem Schuss haben sie den Tisch nicht mehr angerührt, sonst haben wir noch Exkremente auf einem Hocker und darunter gefunden. Und wir haben ziemlich sicher die Identität des Toten. Thomas Forriter. Dürfte Ihnen ja wohl bekannt sein, der arbeitet doch für Sie. Mehr haben wir nicht.« Die Kaffeemaschine auf dem Fensterbrett fing an zu blubbern. Schmidt stand auf. »Ich gehe davon aus, dass Sie eh nur Espresso trinken«, sagte er, goss sich einen Kaffee ein und setzte sich wieder. »Waren Sie schon am Hermannplatz?« Murat nickte. »Eben gerade. Ja, mehr gibt's nicht. Aber was mich noch interessieren würde, an welcher Sache war der Vorurteil denn dran?« »Das würde jetzt zu weit führen«, sagte Daniel Richter. Er tippte auf den Aktenstapel, der auf dem Tisch lag. »Sind das die Akten?« »Ja, das ist alles.« Richter zog den Stapel vom Tisch. »Wissen die anderen schon, dass wir übernommen haben?«, fragte Murat. »Ich habe es nur dem Staatsanwalt gesagt.« »Gut, darum kümmern wir uns. Tut mir leid, dass es so läuft.« Schmidt winkte ab. Murat stand auf, reichte ihm die Hand, aber Schmidt blieb sitzen und ließ seine Hände auf der Schreibtischplatte. Ohne ein weiteres Wort verließen die drei den Raum. Schmidt blickte ihnen nach. Dann ging er zur Fensterbank und schaute hinunter in den Innenhof.